Herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten aus der Verbandsgemeinde Rülsheim mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülsheim. An besonderen Orten, die kaum zu hören sind, aber stets präsent und thematisch passend. Heute sind wir in Räumen, die früher jahrzehntelang die katholische öffentliche Bücherei Leimersheim beheimatet hatten, deren Geruch ich noch so gut in der Nase hatte. Und ich kann euch sagen, es riecht inzwischen anders hier. Heute ist es der Jugendraum der Messdiener St. Gertrud Leimersheim. Der Raum trägt den Namen MSGR. Das ist die Abkürzung für Monsignore und erinnert damit an Monsignore Pfarrer Ansgar Müller von 1985 bis 2002, Pfarrer in Leimersheim und ein großer Förderer der katholischen Jugendarbeit, besonders der Ministrantenseelsorge. Und weil dieser Pfarrer Müller auch eine der Persönlichkeiten war, die mich im Besonderen geprägt haben wir uns diesen Ort ausgesucht. Um die letzte Folge der Vorwahl, der Verbandsbürgermeisterwahl am Sonntag stattfindenden Podcast aufzuzeichnen. Wir, das ist neben mir Christian Liebel, selbst ein jahrelanger Pfeiler der kirchlichen Jugendarbeit hier in Leimersheim, der alle Podcasts aufgenommen und quasi produziert und veröffentlicht hat. Und als kleines Dankeschön an ihn sind wir quasi dort, wo er in seinem Engagement hingehört. Ja, und hier im Monsignore treffe ich auf heilig-katholischem Boden noch einmal Pfarrer Jan Meckler. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Du hattest uns ja fürstlich bewirtet, als wir bei dir zu Gast waren. Heute sind wir eher karg, wenn auch der Christian eine sehr leckere, Pizzabrot gebacken hat. Danke, das Wort hat mir gerade gefehlt. Also vielen Dank, lieber Christian. Es gibt aber heute statt Rotwein Bier und trotzdem stoßen wir an. Auf einen netten Abend. Prost zusammen.
Prost.
Herzlich willkommen. Ja, Matthias Schad trifft noch einmal. Ist ihm da nichts Neues eingefallen? Oder wollte keiner mehr mit ihm reden? Nein, weder noch. Es gibt einen konkreten Anlass, wieso wir unser Gespräch quasi wiederholen. Unser erstes Treffen war am 6. Januar. Wir haben über Gott und die Welt geplaudert, über Ernstes und Heiteres, über uns und Corona. Aber ein Krieg in Europa, ein Angriffskrieg, bei dem ein Land seine Nachbarn überfällt, da einmarschiert und versucht, es unter die eigene Kontrolle zu bringen, das war alles am 6. Januar unvorstellbar. Aber heute, vor 4 Wochen, am 24. Februar, wurde es Realität. Und das nehmen wir zum Anlass, uns noch einmal zu treffen und zu reden über all das, was uns seither umtreibt und antreibt und beschäftigt. Was war dein erster Gedanke, Jan, am schmutzigen Donnerstag, als dieser schmutzige Krieg begann?
Ja, mein erster Gedanke war wirklich, das hätte ich niemals geglaubt. Also ich habe vorher auch noch viel diskutiert mit Leuten und habe wirklich, wie viele ja immer gesagt, ja, also das wird nicht passieren, der wird niemals da einmarschieren, die Situation wird nicht kommen. Und dann ja, war auf einmal alles anders. Und von jetzt auf nachher waren ganz viele Gewissheiten dahin. Oder hast du das kommen sehen?
Nee, ich hätte auch gewettet, dass das nicht kommen wird. Mir geht es da genauso. Wenn man heute die Bilder sieht, sie sind kaum auszuhalten. Zerstörte Städte, Militärkonvois kilometerlang, wie aus einer anderen Zeit, oder?
Allerdings, ja. Also Bilder kannte man ja bisher wirklich nur, also ich aus den Geschichtsbüchern oder aus dem Fernsehen von weit, weit weg. Und das dann so nah da vor Augen zu sehen und diese Zerstörung und so, das hat einen schon wirklich durcheinander gebracht. Und ich bin danach auf die Straße, habe Leute getroffen und man hatte ihnen richtig angesehen, dass die Nachricht gehört haben, dass sie das mitgekriegt haben. Also
es sind ja Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs erneut betroffen. Es gibt Bilder, die das gegenüberstellen, wie es 1945 da aussah und wie es heute da aussieht. Haben wir Menschen gar nichts gelernt?
Also ich Ja, nee, also da weiß ich jetzt nicht direkt, was ich sagen kann und was man darauf antworten soll. Natürlich bin ich eigentlich immer ein sehr hoffnungsfroher Mensch, der immer denkt, es geht vorwärts und weiter. Und dass man ja auch aus den Kriegen gelernt hätte, die da passiert sind, ja. Aber nicht nur aus diesen Kriegen gelernt, sondern ja aus so vielem, was dazwischen ist, ja, die ganzen Verbindungen und Freundschaften, die entstanden sind, dass man ja da auch viel gelernt hat. Und bei uns, was mich auch da schockiert hat, ich habe danach mit meiner Frau drüber gesprochen und die meinte, weißt du, wir haben jetzt seit 2 Jahren so viel getan da mit Corona, ja, um aufeinander aufzupassen, um aufeinander zu achten, ja. Wir haben wirklich probiert, das gut rüberzubringen, ja. Und jetzt erkennt man irgendwie, dass der Satz kommt von ihr, dass der Mensch das schlimmste Virus auf der Welt ist. Also es war ein krasser Satz, also da habe ich lang dran geschluckt, aber das ist ja wirklich, wir haben so viel getan, diese 2 Jahre, und dann kommt ein Wahnsinniger und bringt in einer Woche tausende Leute um, zwingt zum Töten, zur Flucht, zu was weiß ich. Und das hat mich schon tief erschreckt.
Der Mensch hat dieses Potenzial in sich, ne? Er kann eben tatsächlich auch schlimm
Stimmt.
sein und sich selbst zum Feind der Menschheit. Er kann aber auch ganz großartige Dinge bewirken und
Ja, diese
ermöglichen. Ja,
beiden
das
Seiten
ist.
hat er in sich, ja. Und wenn man dieses Schlimme sieht und die Gewissheiten genommen kriegt, dann kann man schon an der Menschheit auch zweifeln, ne? Eben durch diese schlechte Seite.
Wir hier, die wir in diesem Jugendraum sitzen, wir können natürlich die großen Probleme der Welt nicht analysieren oder auch beheben, aber irgendwo unsere Betroffenheit beschreiben. Hat der Mensch nichts gelernt, habe ich gerade gesagt. Du hast ja gesagt, es gab viele neue Verbindungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die UNO als große weltweite Organisation, Institution. Die EU, die NATO, die jetzt geschlossen reagiert, das waren ja Versuche, Länder zusammenzubringen und Kriege zu verhindern. Aber in den letzten Jahren hat man ja leider schon gemerkt, dass Nationalismus wieder größer geworden ist in Europa, gerade in Osteuropa, wie wenn es irgendwo auf einen solchen Konflikt zugelaufen wäre, kommt es mir manchmal vor.
Ja, aber da sind wir wieder bei deiner ersten Frage, wie ich reagiert habe und ob man das hat kommen sehen, weißt du? Also jetzt kann man die Linien irgendwie, sieht man sie mehr? Also am Tag danach hat man schon gesehen, ah ja, das hat sich doch so entwickelt und er hat es ja schon gesagt und was weiß ich. Aber vor 2 Wochen habe ich noch andere Linien gesehen, die positiven, die du
Genau,
eben
ja.
beschrieben hast, ja, UNO und Völkerverständigung mit anderen Ländern und auch durch Wirtschaft Kontakte zu machen und Austausch. Und ich kenne einige, die in Russland gearbeitet haben oder
Ja.
umgekehrt und so, ja, und das war ja wirklich ein guter Weg. Also kam einem auch so vor, als ob der zu einem guten Ziel führt, ja.
Der amerikanische Senator Hiram Johnson hat 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs den Satz geprägt, dass das erste Opfer des Krieges die Wahrheit sei. Auch das erleben wir in Zeiten der globalen sozialen Medien gerade mit aller Kraft und Gewalt. Twitter, TikTok, Telegram als Orte der Kriegspropaganda. Und wir teilen dann fleißig kreuz und quer, ohne die Möglichkeit zu überprüfen, Quellen in Frage zu stellen. Das ist, glaube ich, auch ein zunehmendes Problem.
Ich habe ehrlich gesagt in dem Moment aufgehört, dass jetzt also diese Kritik und so zu verstehen, indem ich im ersten Moment, wo ich eine Person von dort vor Augen hatte, hier bei uns, ja, dann ist das alles Schall und Rauch, dann ist klar, dass das so ist, dass das real ist, dass dieser Schmerz, dieses Leid vor Ort dort passiert, ja, und dann
Dann wird
muss
es
man auch,
Wahrheit, ne?
dann wird es Wahrheit und dann geht es tiefer, genau. Dann geht es weg vom Topf, vom Kopf, weg vom Kopf ins Herz, ja. Und das ist ja auch das. Ich habe ja eben gemeint, dass man irgendwie so an der Menschheit dann zu zweifeln beginnt und viele Leute gesagt haben, dass sich sowas Schlimmes nie vorstellen konnten. Aber es geht ja auch weiter, wie du sagst, genau. Also. Gleichzeitig passiert ja auch viel Gutes. Also diese guten Dinge, die international und so passiert sind, aber auch vor Ort und im zwischenmenschlichen Bereich. Also es setzt, selbst jetzt geschehen viele Dinge, die Leute wirklich miteinander verbinden und die Leute und die auch so von Herzen kommen. Ja.
Es gibt ja auch ein Zitat vom Papst Johannes Paul II., dass aus Zeiten des Irakkrieges, dass Krieg immer eine Niederlage der Menschheit sei. So wahr das ja sein mag, was kann denn die Menschheit jetzt tun? Diese Frage stellen sich ja auch viele. Ne? Militärischer Eingriff des Westens würde zu einer größeren Eskalation nochmal führen. Die Sanktionen scheinen weitestgehend ausgeschöpft zu sein. Wir haben natürlich immer noch wirtschaftliche Beziehungen nach Russland. Insbesondere nehmen wir noch Energie von dort ab. Die Gaslieferungen laufen noch. Was kann die Menschheit denn jetzt noch tun?
Ja, für die Menschheit kann ich nicht sprechen. Und genau, da bin ich auch froh drum. Ja. Und die Menschheit sind ganz viele. Und ich glaube, es sind ganz viele auch an richtigen Orten und auch mit dem richtigen Herz und der richtigen Einstellung. Und daran glaube ich ganz fest. Und deswegen glaube ich auch, dass Dinge geschehen, die auch zum Guten werden. Ja. Und wie das genau vor Ort aussieht, das muss dann immer in der Situation von der Person halt auch geschehen. Ja. Aber ich glaube trotzdem auch, es ist auch nicht so weit weg. Es geschieht auch hier. Ja. Also bei jedem von uns.
Auch bei uns gibt es ja jetzt politische Folgen. Es ist eine massive Aufrüstung angekündigt worden durch die Bundesregierung. Mehr Militär zu Abschreckungszwecken, was die USA schon seit Jahren von uns, von den Europäern fordern. Das erinnert so an die Reagan-Politik der 80er Jahre. Ne? Macht das die Welt sicherer?
Tja. Du fragst mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung.
Ja.
Ja, als überzeugter Zivildienstleistender und eigentlich auch immer bekennender Pazifist. Und trotzdem habe ich die Nachricht da gehört, dass wir jetzt auch wieder aufrüsten und war selbst in dem Moment über mich selbst erschrocken, habe es nicht so negativ gesehen. Ich konnte es auch nachvollziehen und verstehen.
Ja, mir geht's auch so. Ich muss allerdings sagen, dass ich es als einen sehr traurigen Prozess empfinde. Also die Tatsache, dass man diese Abrüstungsbemühungen und auch die Verständigung der Länder untereinander, dass die gefühlt nun zurückgedreht wird, das finde ich so schlimm. Ne? Dass man schon weiter war, dass man das Gefühl hatte, eine sichere, ein friedfertiges Europa aufzubauen und dass das jetzt wieder so ein Rückfall ist, das finde ich eigentlich ein sehr trauriger Prozess.
Ja, aber ich hoffe auch nicht, dass das vergessen ist. Also das ist ja auch da, da wurde ja auch viel erreicht und da haben die Leute sind ja auch dadurch geprägt und ich hoffe auch, dass man da wieder in die Richtung kommt. Aber man muss halt immer auch wieder neu anpassen und auch dazu lernen. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es wieder dahin geht. Ich glaube, wir haben ja vorhin auch gesagt, dass das ja wirklich eine gute Entwicklung war, ja. Und wie lange hat es denn auch gehalten, ja? Und auch gerade in Europa. Also wir haben uns auch ich habe sogar mit meinen Kindern drüber gesprochen, wie lange wir hier eine Zeit des Friedens nun hatten. Ja? Also und wenn man zurückblickt, gab es in Deutschland, hier in dieser Gegend, bei uns hier in Leimersheim und in Rüsselsheim noch nie so lang Frieden wie in dieser letzten Epoche. Ja? Und da, das wollen wir doch behalten, da wollen wir doch dabei bleiben, da wollen wir ja auch für die Ukraine wieder hin. Ja? Also
blicken wir im zweiten Schritt auf uns. Viele Menschen auch hier haben Angst, was die kommenden Wochen und Monate bringen mögen. Wie nimmst du die veränderte Realität bei uns wahr?
Ja, die Angst führt zu Fragen, die wir ja so nie kannten. Also meine Generation überhaupt nicht, ja, aber auch die meiner Eltern und so ja eigentlich auch nicht. Ja. Auf einmal werden Fragen gestellt, ja, wo könnte man denn hin, ja, und wo ist es sicher, was brauche ich im Vorratskeller, was müsste ich jetzt noch aus der Apotheke kaufen und so, ja.
Sonnenblumenöl brauchen
ja,
wir
und
nicht.
So weiter und so weiter, ja. Meine Mutter sagte, sie hat schon immer vorbereitet, sie hat so viel, so ein großes Grundstück und Obst angepflanzt und Obstbäume, sie ist Selbstversorgerin, das kriegt sie hin, ja. Na, habe ich zu ihr gesagt, ja, oder, aber ihr wohnt 20 Kilometer von Rammstein weg, also, da weiß ich auch nicht, also, ja, und dann merkt man aber, dass man sich überhaupt über solche Sachen Gedanken macht, ist schon erschreckend, ja. Also die Leute denken anders. Gleichzeitig führt es ja aber auch dazu, dass man wirklich diese Lage erkennt, die die Leute in der Ukraine da gerade erleben, ja. Also es verbindet auch, ja. Also weil jedem klar ist, das könnte uns auch passieren, ja. Also jetzt kommt's näher. Also und ja, Und diese Angst führt dadurch, also so empfinde ich es jetzt gerade auch, doch zu Verbundenheit. Ja, und dadurch auch zur Aktion. Also die Leute wollen ja machen, die wollen ja helfen, die sind ja wirklich total herzlich. Also das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute da sich engagieren jetzt, ja, und da bei den Leuten helfen und dabei sind. Also das setzt auch dieses Positive frei.
Einer meiner Gesprächspartner im Podcast sagte zu mir, Angst ist immer irrational. Stimmt das?
Ich denke, jeder, der auch Kinder hat oder schon mal, also jeder war auch schon mal in der Situation, wo Angst ganz real ist.
Ganz sie real. Sie ist vor allem real, das wollte ich auch dazu sagen, genau. Und auf Dauer gilt der alte Filmtitel von Rainer Werner Fassbinder, Angst essen Seele auf. Was kann man gegen die Angst tun?
Ich glaube, gegen Angst hilft. Also gegen Angst hilft wirklich auch das Gebet. Das sehe ich jetzt persönlich so, weil es meinen Horizont immer erweitert und ich auch nochmal reflektieren kann, ja, und auch ins Gespräch gehe. Aber Angst, ich glaube auch, es hilft, die Augen zu öffnen. Und zwar muss man ganz genau hingucken und man muss auch ganz genau hinhören. Jetzt diese Gewalt, dieses Laute, diese Raketen, diese zerstörten Städte, das ist laut und mächtig und man denkt, das wäre alles, ja, und dafür hat man Angst. Aber im Kleinen passiert so viel Positives, so viel Gutes, was einem auch wirklich dann die Angst nehmen kann und auch wieder so ein Gefühl, ein positives Gefühl auch für die Menschheit oder an die Menschheit machen kann. Also ich weiß nicht, natürlich haben mich letzte Woche diese ganzen Bilder da beschäftigt, ja, und mir Angst gemacht. Und ich hatte aber so zwei Momente auch und die haben mir so Mut gemacht. Und das sind so kleine Momente. Also bei uns im Briefkasten von der Kirchengemeinde lag ein Briefumschlag und da war mit so krakeliger Handschrift draufgeschrieben für Hilfe in der Leute in der Ukraine, für Ukrainer. Keine Adresse, kein Name, nichts. Also man weiß nicht von wem. Ja. Und haben den Umschlag aufgemacht, da waren 1.000 Euro drin. Richtig viel Geld. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch Wahnsinn. Ja. Also das wirkte auch nicht so, als ob da jemand jetzt so viel hätte, sondern dass er wirklich von Herzen gibt, ja, weil er was tun möchte, weil er was Gutes bewirken möchte und so. Ja. Das sind Momente, die tun mir dann gut. Ja. Weil ich dann nämlich die ganze Woche durch die Gemeinde gelaufen bin und mir überlegt habe, wer das war, ja, und wer hat das gemacht. Und bei jeder Person habe ich gedacht, oh, vielleicht war es die oder vielleicht war es der oder vielleicht war es die, ja. Und dadurch habe ich irgendwann gemerkt, oh, mein Bild wird gerade wieder besser von der Menschheit, ja, weil ich jedem das auch in unserer Gemeinde zugetraut habe, ja, und es auch so ist. Also das sind so viele, die sowas von Herzen geben würden, ja. Und sowas, glaube ich, also so dieses Stille, ja, gibt einen Mut.
Es fand ein Friedensgebet statt, ein ökumenisches. Das Friedensgebet Rülsheim hat eingeladen, die Kirchengemeinden. Ich glaube, es waren fast 300 Leute da. War eine tolle Veranstaltung. Auch diese gemeinsame Aktion der Solidarität, ne, so das Zusammenkommen, das kann in einer solchen Situation auch einfach gut tun und aus dem Ausdruck verleihen, was in uns drin ist oder was uns umtreibt.
Ja, und das war ja auch sowas. Also da haben ja auch alle an einem Strang gezogen, ja, Verbandsgemeinde und alle Parteien und die Vereine und die Messdiener aus Leimersheim, die in Rülsheim das Licht gemacht haben und so, ja. Also das, ich glaube auch, dass sowas verbindet und ja, und dann vielleicht auch ein bisschen von der Angst nimmt. Vielleicht, wenn auch nur unbewusst und langsam, aber ich glaube, geht in die richtige Richtung, genau.
Es gibt eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Du hast es gerade angesprochen. Viele wollen helfen. Auch bei euch im Gemeindezentrum hat sich seither viel getan.
Ja, das ist wahr, genau. Ja.
Erzähl mal ein bisschen.
Ja, wir wurden damals angesprochen im Zusammenhang mit Manuel Kern und diesem Bus, der da gefahren ist und Leute gebracht hat und ob wir welche aufnehmen würden. Und irgendwann, das ist ja auch, man ertappt sich dann, fängt man jetzt an zu sagen, ey, ja, vielleicht oder Ding. Und irgendwann habe ich gesagt, ach nee, komm, wir sagen einfach ja. Und dann kamen auch wirklich...
Ja, sei ein Ja.
Ne? Ja, und es ist ja auch das
Zum Zeichen. Schluss muss man halt dann. Ja, du hast ja recht.
Ja, und
ich will dich jetzt gerade mal loben. Ne?
Danke.
Es macht ja keinen Sinn, ständig rumzueiern.
Ja, und manchmal entwickelt es sich halt, wenn es passiert. Das ist ja, halt so.
Genau.
Da weiß man vorher noch nicht alle Antworten und wie das geht. Und dann wird es halt entwickelt sich es im Werden. Ja, und jetzt haben wir schon zwei Familien bei uns gehabt, genau, und wir haben uns dann auch wirklich genau überlegt, wie wollen wir das machen, also nicht dauerhaft, sondern haben das auch mit der Verwaltung abgesprochen, mit der VGB, das war auch wirklich super. Wir haben dann beschlossen, wir machen so 3 Tage bis eine Woche und dann werden die weitergeleitet in andere Wohnungen, wo sie dann bleiben können, und funktioniert bei uns wirklich gut. Also die kommen an und es ist natürlich wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn die vor einem stehen, das geht einem dann schon durch Mark und Bein. Ja? Das sind ja immer Frauen, Kinder, ja, also ältere Leute, da, ja. Und das Tolle ist, wir haben einen riesigen Helferkreis, ja, und da passt es auch gut, dass wir hier im katholischen, wie heißt das, Monsignore-Dingsbums sitzen, also genau.
Dingsbums.
Entschuldigung. Ja,
alles gut.
Genau, also das Helfen, das ist ja natürlich überkonfessionell, ja, und da macht jeder mit und auch aus den Vereinen vor Ort und so, ja, und natürlich muss man sich immer jetzt auch, das merke ich dann immer mehr, man muss sich immer mehr Gedanken machen, wie man es organisiert, ja, und die Leute wollen helfen, das habe ich ja gesagt, und natürlich geht es einem selber, also am liebsten wird man ja alles geben, was man noch hat, und wird es bringen und unterstützen, und so geht es aber ja halt jetzt leider auch nicht, ja, man braucht ja gezielt Sachen und so, und wir haben jetzt eine Helfergruppe, und wenn wir dann etwas gezielt brauchen, dann melden wir uns da, und das funktioniert reibungslos und richtig schnell, ja, also sagt man, man braucht 3 Matratzen, dann sind die 3 Matratzen in einer Stunde da, und dem Digitalen sei Dank, ja, also per WhatsApp-Gruppe, so lässt sich das alles organisieren, ja.
Es ist ja diesmal eine ganz neue Situation, weil wir inzwischen etwa 50 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Verbandsgemeinde aufgenommen haben, aber noch keinen einzigen zugewiesen bekamen. Das heißt, der übliche Weg über die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Rheinland-Pfalz, den gibt es aktuell für uns noch gar nicht, weil das alles über private Kontakte zustande kommt. Ne? Die Leute, da kennt jemand einen, die werden dann hierher gebracht. Und wir können dann quasi die Anmeldung machen, auch die ausländerrechtliche Anmeldung. Bekommen ja auch Leistungen, die Flüchtlinge, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sind dann krankenversichert, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also genau diese Dinge werden dann von uns gemacht. Und du hast es schon angesprochen, wir müssen mit unserem Sozialamt gucken, dass wir eine dauerhafte Unterbringung garantieren können. Das ist so ein bisschen dann die, also eure Arbeit hilft uns, würde ich jetzt mal sagen, Zeit zu haben, um Einrichtungen oder Unterkünfte vorzubereiten, damit die Leute dann da auch dauerhaft wohnen können. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage mit den privaten Hilfen, wie lange die möglich sind. Es geht ja auch darum, dass sich die Helfer selbst nicht überfordern. Das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man von lautem guten Willen, was Gutes zu tun, sich dann selbst vielleicht zu viel zumutet, was man gar nicht tragen kann.
Nee, absolut. Da muss man aufpassen. Und das sage ich ja auch. Also wir haben uns viele Gedanken gemacht und das ändert sich, also wird auch immer, also man muss immer auch weiterdenken. Und es wurden uns auch wirklich von vielen Leuten, und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, also vielen Dank, angeboten ein Zimmer oder ein Gästezimmer dabei. Aber die sind da nicht separat und man lebt dabei. Und ich glaube, das ist jetzt halt auch etwas, was sich jetzt ja auch gerade verändert. Ich glaube, uns wird allen langsam klarer, dass es eben nicht um Tage und Wochen geht. Ja? Und das betrifft dann natürlich auch die Situation, wenn man mit jemandem zusammenlebt. Ja, also genau. Und von daher muss man da schon gucken. Ich glaube, es entwickeln sich jetzt auch Wege. Man muss sich einfach auch informieren. Bei uns ist, glaube ich, auch der Vorteil, wenn die das erste Mal ankommen, dann ist es natürlich schon schön, wenn die nicht ganz alleine sind, wenn da noch 2, 3 andere auch dabei sind, wenn jemand ist, der die Sprache spricht. Wir haben ja dann auch welche, die dolmetschen können. Ja? Also die Anja Sell, einer aus unserer Gemeinde, die macht da hervorragende Arbeit, die begrüßt dann alle. Und dann ist das halt wirklich, dann sind die aufgenommen, dann können sie erstmal in Ruhe ankommen, dann bleiben die 2, 3 Tage oder eine Woche in einem Umfeld, wo sie auch Platz haben, wo sie auch Rückzugsmöglichkeiten haben, wo Kinder mal spielen können für sich, wo die Eltern sind, für sich sind. Und dann kann man vielleicht den nächsten Schritt gehen, irgendwo in der Wohnung. Aber von Anfang an allein in der Wohnung sitzen ist halt schwierig, ja. Und was du sagst, dass es nicht verteilt wird, sondern dass diese Netzwerke sich bilden, ja. Das ist was, was ich jetzt als Pfarrer ja unheimlich wichtig finde, dass sich Netzwerke bilden, ja. Und das stärkt ja auch Vertrauen, ne? Also wir haben ja alle jetzt auch schon mitgekriegt, dass ja auch schlimme Dinge passieren können, ja, mit Flüchtlingen und alleinstehenden Frauen, alles mehr. Also das ist ja erschreckend. Und ein Netzwerk gibt ja immer Sicherheit. Wenn jemand sagt, ich bin schon hier und wir sind gut aufgehoben hier in der Verbandsgemeinde Rülsheim und in Leimersheim ist super und die helfen uns und sind nett, dann ist das natürlich für die Leute hilfreich und für uns ja auch, dass die sich auch wohlfühlen und besser damit zurechtkommen. Ja.
Du hast vorhin gesagt, wenn die Frauen, die Kinder dann vor einem stehen, dann wird der Krieg ganz real. Was sind denn so deine ersten Eindrücke? Wie geht es denn den Menschen, die hierher kommen aktuell aus der Ukraine?
Ja, sehr schlecht. Also die sind wirklich traurig, dass sie und fertig, dass die ihre Heimat verlassen mussten. Eine Frau, die wollte auch die hatte das gar nicht auf dem Plan zu flüchten, ja. Ja, hat ja niemand, ja. Aber die war in ihrer Wohnung und dann sind Bomben in Charkiw gefallen und Scheiben zerbrochen. Und dann hat sie in dem Moment Panik gekriegt, Scheiben zerbrechen, hat eingepackt, ihre Tochter genommen, einen Koffer, ja, und ist los. Und die hatten nichts anderes dann als die Kleider am Leib, ja. Das ist ja Wahnsinn, ja. Und wenn man das dann sieht und dann auch wirklich so höflich und so freundlich und dann kommt man ins Gespräch und kriegt raus, wir hatten jetzt zweimal Juristinnen, die eine eigene Anwaltskanzlei hatten, ja, eine Kindergärtnerin, ja, also das ist ja wirklich, das sind du und ich, ja, das sind unsere Nachbarn, also so könnt und also das ist wirklich sehr nah, ja, und dann mit der Zeit kommt dann halt auch noch was dazu, also ich meine, die merken einfach auch wirklich, was die hinter sich lassen, ja. Also, dass das eine Familie mit Kindern, die wirklich dann einen super Beruf dort hatten, die hatten ihr eigenes Haus, ihr eigenes Leben, Kinder erfolgreich in Schule und alles und so. Und jetzt kommen die hierher und sitzen in einer Flüchtlingsunterkunft, müssen sich komplett neu zurechtfinden, ihre Berufe zählen nichts, weil Jurist zum Beispiel, ja, ist ja absolut so eine Landessache, ja, weil ukrainischer Jurist hier, Juristin, ist schwierig. Und also das Erste, was einem halt ins Auge fällt, ist wirklich die Traurigkeit, finde ich, die man aus den Augen sieht, aber auch die tiefe Dankbarkeit. Und das ist ja interessant, da sind wir wieder bei Angst und bei Mut machen, ja, also beides in einem, also ja.
Viele fragen, was sie tun können, wo sie helfen können. Was würdest du sagen, was jetzt akut, aktuell gebraucht wird?
Wohnungen.
Genau, das hätte Wohnungen. Ich jetzt auch angesprochen, ja. So ist es. Wir brauchen Wohnungen, die wir anmieten können, Wohnraum, der dauerhaft zur Verfügung steht. Wir sind dankbar für die vielen Angebote, die wir haben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas habt, was ihr vermieten könnt, wo ihr dauerhaft noch Zimmer frei habt oder eine Einliegerwohnung oder Ähnliches, dann meldet euch bitte bei einer Verbandsgemeindeverwaltung in Rülsheim. Wir setzen das im Begleittext zu diesem Podcast auch nochmal einen Link rein und die Kontaktdaten, damit ihr wisst, an wen ihr euch da wenden müsst. Wir versuchen das nämlich über uns zu organisieren, weil wir auch das abrechnen können, sodass sich dann die Helfer, die ehrenamtlichen Helfer, auch der Kirchengemeinde dann um diese Dinge nicht kümmern müssen. Danke auch wirklich allen, die sich schon gemeldet haben. Es sind auch Institutionen dabei, Banken, die Kirchen, also alle sind jetzt im Moment dabei, hier zu helfen. Aber tatsächlich ist der Wohnraum das größte Problem. Weil wir eben auch nicht wissen, durch die Netzwerke, ne, ich will die Netzwerke auch nicht schlecht reden, aber sie machen es uns so unplanbar, das Ganze. Ne? Deshalb haben wir so ein bisschen Angst vor den, Angst, falsches Wort, ne? Wir haben Respekt vor der Aufgabe in den nächsten Wochen, weil wir nicht wissen, was genau auf uns zukommt. Und ich halte es dieses Mal nicht für ausgeschlossen, dass wir auch Gemeinschaftsunterkünfte brauchen. Ja, je nachdem, wie eben die Zahlen sich verändern, wie viele Leute zu uns kommen. Wenn die Zuweisungen über zentrale Aufnahmeeinrichtungen beginnen sollten und wenn sich die Zahlen bestätigen, die man so in den Zeitungen liest, ne, dann kann passieren, dass wir um größere Aufnahmeeinrichtungen nicht umhinkommen. Wir müssen uns jedenfalls darauf vorbereiten und das macht es im Moment so schwierig. Und seit 2015, 16 hat sich auch bei uns gerade in Rülsheim der Wohnungsmarkt nochmal zugespitzt. Das merken wir jetzt natürlich auch.
Ich sehe das auch, aber ich finde, deswegen würde ich wirklich nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Also bitte, bitte, bitte melden Sie irgendwelchen Wohnraum. Das wäre wirklich so gut, weil da, das denke ich mir dann auch. Also eine Sammelunterkunft, ich verstehe den Sinn, ja, aber es ist die schlechteste Lösung. Das muss sich jeder mal zu Hause jetzt überlegen, wie das wäre, wenn er mit seiner Familie dann jetzt mit 40 Leuten in einem Raum sitzt, ja, mit seinen Kindern und keinen Rückzugsraum hat. Das ist einfach nicht ohne. Und das in einer Situation, wo wirklich so viel Schlimmes auch eh schon passiert ist.
Ja, ich habe 2015, kurz vor Weihnachten, eine Massenunterkunft in Baden-Württemberg besucht, im Kontext der damaligen Flüchtlingsaufnahme. Haben wir uns dort informiert, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du das sagst. Es war ein großes Festzelt, was umorganisiert wurde, in einem Kasernengelände. Und da hat jede Familie eine kleine Box gehabt in diesem Zelt. Da wurden nur Trennwände eingestellt. Und da haben dann die Kinder übereinander geschlafen, in Stockbetten, die Eltern dabei. Und das waren dann pro Familie vielleicht 4 Quadratmeter. Und dann war die nächste Familie nebendran. Ein Wachdienst, der das dann kontrolliert hat. Ja. Also es wird einem ganz anders, wenn man an solche Situationen denkt. Und das sind eben Dinge, die wir nicht wollen, ja, die wir vermeiden wollen, solange es geht. Aber wir müssen eben auch vorbereitet sein, aufzunehmen, wenn dieser Krieg noch länger dauert. Und das ist das, was uns im Moment Sorgen macht. Also der Aufruf ist klar, er ist angekommen.
Bitte, bitte, bitte.
Viele fragen, was sie tun können. Ich habe ein Geschenk dabei, eine liebe Verwandte meiner Frau, die Gabi Pfad, von Beruf Bibliothekarin. Die hat mir eine Bücherkiste gebracht, die sie gespendet hat, deutsch-ukrainische Sprach- und Bilderbücher, die sie selbst gekauft hat.
Wahnsinn, ja.
Vielleicht könntet ihr die bei eurer Arbeit verwenden und mithelfen, dass die möglichst vielen so gut kommen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Ja, da sind zweisprachige Bilderbücher drin und so kleine Sprachlernheftchen. Eine ganz tolle Sache. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank dir auch, dass du uns das weitergibst. Also vielen Dank, ja.
Dieser Krieg, Jan, hat Auswirkungen auch bei uns, für uns. Wir erleben, dass die Energiepreise steigen, Lebensmittelpreise ziehen an. Nach Corona das zweite Mal, dass uns klar wird, global heißt eben auch, wir spüren, wenn woanders ein Konflikt ausbricht oder ein Problem vorhanden ist, dann liegt das direkt bei uns auf dem Küchentisch. Was tun?
Was tun? Da sind wir wieder bei der Frage, die du vorhin an die Menschheit gerichtet hast, die ich beantworten sollte. Ich glaube ganz fest, dass jeder immer ein bisschen auch schon spürt, was er tun kann. Also da glaube ich ganz fest dran. Also dass viele das wissen und sehen vor Ort, was können sie tun. Ne? Und es sind, glaube ich, auch die kleinen Schritte, die gemacht werden müssen, damit es wieder besser wird. Ja. Das ist jetzt ziemlich allgemein, gell? Aber ich glaube, jeder kann das für sich konkretisieren, ne? Und kann was sehen, ob es jetzt was Umweltmäßiges ist oder was Spritsparendes.
Unsere Regierung hat ja ein Paket heute beschlossen. Wir nehmen Donnerstagabend heute auf, 24. März. Entlastung der Bevölkerung, auch Nicht-Leistungsempfänger sollen profitieren, Familien. Ich glaube, dass diese aktuelle Situation vielen auch eine Unsicherheit mit in ihr Leben bringt. Ich erlebe das von vielen jungen Menschen, die gerade dabei sind, ein Haus zu bauen oder eins bauen wollen, sich etwas aufbauen wollen, ne? Die jetzt steigende Zinsen von ihren Bankberatern vorgerechnet bekommen, die sich ausrechnen, was sie für den Weg zur Arbeit aufbringen müssen. Das kann, glaube ich, eine große Verunsicherung auslösen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Staat hier helfen muss, auch für diejenigen, die ja so ein bisschen die Leistungsträger ja der Gesellschaft sind, ne? Die Mitte, die breite Mitte der Gesellschaft, wo die Leute arbeiten gehen und sich was aufbauen wollen. Ich glaube, diese Generation, ja, hat es verdient, dass sie da auch eine Unterstützung hat.
Auf jeden Fall, das ist auch wichtig, das soll auch ernst genommen werden und wird sie dann ja hoffentlich auch. Aber ich denke auch, uns muss allen klar sein, dass es nie ganz abgefedert werden kann. Ja, genau. Also es wird auf jeden Fall Einschnitte geben.
Und es muss dann für uns auch Änderungen im Verhalten geben. Ne? Das ist, oder das, du hast ja gesagt, ja. Jeder merkt ja vielleicht, was er selbst tun kann. Mehr lokal, ja, vielleicht haben wir ja, dann wieder denn das Aufblühen ja. der regionalen Produkte, die dann mehr wert werden. Unsere Landwirtschaft wird plötzlich vielleicht zur Lebensmittelerzeugung wieder wichtiger. Ja? Wir haben Landwirte die letzten Tage von unglaublichen Preisveränderungen erzählt, natürlich auch Veränderungen bei ihren Kosten, ja, die dem gegenüberstehen. Aber dass man jetzt schon merkt, dass für dieses Jahr da der örtlichen, der hiesigen Landwirtschaft wieder eine größere Bedeutung zukommt.
Ja, aber ich finde auch, also was jeder für sich tun kann nochmal, also da finde ich, würde ich gerne nochmal zum Gefühl auch kommen, ja, weil ich finde, die Einschnitte werden kommen, ja, und ich wünsche mir, dass die Leute den kleinen Schritt, den sie auch machen, oder dass man selbst, also mir geht es ja, dass man probiert, auch an seinem Gefühl zu arbeiten, dass man darauf jetzt nicht mit Aggression und mit Wut reagiert, ja, dass es jetzt schlimmer wird und schlechter und man sich vielleicht weniger leisten kann, sondern dass man mit Verständnis reagiert und immer auch noch erkennt, was wir halt eben doch auch alles noch haben.
Also, wie gut es uns noch geht. Und wie gut es uns auch jetzt Relativierung noch geht. Der Verhältnisse. Ja. Genau. Jan, ich wollte noch gern ein Thema ansprechen, das zu dem du auch viel sagen kannst, nämlich die deutschen Staatsangehörigen russischer Herkunft, die wir in unserer Verbandsgemeinde auch leben haben. Auch du hast viele Gemeindemitglieder,
ja.
Die man so umgangssprachlich als Russlanddeutsche bezeichnet. Wir haben auch Mitarbeiterinnen, die in der früheren Sowjetunion aufgewachsen sind, geboren wurden, die jetzt ganz wertvolle Mitarbeiterinnen sind, weil sie natürlich die Sprachkenntnis mitbringen,
absolut, ne? Ja.
Übersetzen
ja.
können, auch ja. das wunderbar, ganz toll machen. Liebe Ina, an der Stelle herzliches Dankeschön. aber die Ina hat mir eben auch erzählt, dass sie jetzt erste Anfeindungen so leise so seltsame Rückmeldungen bekommen, ne, weil sie da in eine Ecke gestellt werden. Ist mir auch nochmal wichtig, ich habe es letzte Woche schon im Gespräch mit dem Landrat gesagt, einfach zu sagen, das sind deutsche Staatsangehörige, ja, und,
ja.
Und die haben mit der Sache nichts zu tun.
Und die sind genauso entsetzt wie wir und genauso ergriffen, ja. Also das ist auch eine Sache, die mich auch die letzte Woche begleitet hat und was mir Mut gemacht hat. Also so ähnlich wie mit der Spende. Und zwar stand das auch in der Zeitung. In der Rheinpfalz war der Artikel von Dennis Korrell, der zu unserer Gemeinde gehört, ja. Und der hat in unserer Gemeinde auch viel geholfen, hat uns Decken gespendet, Spanndecken gespendet. Und der hat gesammelt für die Ukraine und ist hingefahren, ja, und hat es hingebracht. Und da stand in der Zeitung auch die Reporterin hat gefragt, ja, Sie sind ja russlandstämmig, Russlanddeutscher, und wie sehen Sie das denn so mit dem Nationalismus da dann jetzt? Ja, oder wie stehen Sie zu der Situation? Und der hat gesagt, wenn es um Frauen, Kinder und Alte geht, dann zählt die Nationalität nichts. Das ist egal. Und das fand ich super. Der sagt, das, da hat so viel Herz, so viel Wahrheit rausgesprochen. Ja, das hat mich wirklich auch geprägt. Also wenn es um Kinder, Alte kann, dann zählt das nicht. Ja, und das hat ihn ergriffen und er hat was gemacht. Und so geht es vielen auch. Ja, und genau darum geht's. Und wenn die Wahrheit, ja, von diesen Führenden da verstanden werden würde, ja, dann wäre die Welt um einiges besser.
Matthias Schad trifft, kennt ja immer einen Sidekick, also einen dritten Gast, mit dem wir uns unterhalten. Heute drehen wir den Spieß an dieser Stelle einfach mal um. Jetzt darfst du, lieber Jan, mich mal noch ein wenig ausfragen. Du hast 5 knallharte investigative Fragen vorbereitet unter dem Stichwort Jan Meckler trifft. Auf los geht's los.
Ja, also ich starte mit was Schwerem. Matthias, tut mir leid, aber wir bleiben noch mal kurz bei der Situation. Und das ist eine Frage nicht nur an dich, sondern auch an die Leute zu Hause, die das hören. Ja? Was würdest du einpacken? 10 Minuten und du musst gehen, die Bomben fallen.
An Gegenstände, ne? Also
ja.
Die Familie, die Kinder, das ist klar. Die Personen, die einem lieb sind. Und dann hast du 10 Minuten Zeit. Was nimmst du dann mit? Kleider, wo du denkst, das bräuchtest du. Aber schon mit Erinnerungskiste ist es schwer, ne? Du verlierst alles, was du was dir lieb ist, was du gern, woran du dich gern erinnern würdest. Ich habe ein Buch geschrieben für meine Söhne, das würde ich einpacken, in lämmerscher Spruch, gereimt. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich gern an Fasnacht in meiner Mutterspruch was schreibe. Ich gebe das Buch,
der dich einpacken. Ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Genau. Das Buch, der dich einpacken, ja. Das fällt mir jetzt ein, wenn ich drüber nachdenke. Aber wenn ich 10 Minuten Zeit hätte, weiß ich nicht, ob ich so eine sinnvolle Auswahl treffe, ja.
Ich finde, deine Antwort war sinnvoll. Also du hast mit dem Herzen gewählt. Ja? Das Buch für die Kinder, die Erinnerung. Und ich meine, was klar ist, die Unterlagen deiner Berufsabschlüsse,
nee,
deine
Geldinger,
die
kommen. Nee, das ist der Helmlose. Ja.
Genau.
Mein Wahlprogramm würde ich verbrennen wahrscheinlich damit.
Ja, das wird bleiben. Und das wird dann gefordert, wenn man kommt. Oder also, ja, nicht unbedingt. Aber es ist ja richtig, man wird nach dem Herzen wählen und genauso soll es doch, denke ich, auch sein. Ja. Was würdest du, noch eine traurige Frage, das tut mir leid, aber danach gehen wir langsam weiter, aber was würdest du an deiner Heimat am meisten vermissen?
Die Spruch.
Lämmerscherisch, oder wie nennt man das? Oder?
Absolut. Ja? Die Spruch und der Geruch vom Rei, der so ganz besonders ist, wenn du im Frühjahr am Reh bist, und ich finde, es riecht einfach so wie nirgends sonst. Und ich der tatsächlich die Spruch vermisse, und ich vermisse die jetzt auch schon, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Furchtbaren, was die leider leben, aber wenn ich jetzt in Lehmarscher Eckhäfer gehe oder vom Kindergarten stehe und die Leiter sagen, oh, hallo Matthias, wie geht es dir und wie geht es deiner Frau, und keiner sagt irgendwie, sagt oder wann kommt denn der Vincent wieder in Kinderschule, sondern weißt du,
das, ja, die Sprache, ja.
Dann denke ich jedes Mal schon, es ist nicht mehr, wie ich es eigentlich so gerne habe. Ich glaube, dass man so eine gemeinsame Spruch hat, die einem verbindet, weil man noch so unterschiedlich ist und die ein bisschen anders da ist, wie schon im Dorf Nebetrau, die also so genau
das,
für diese Heimat passt. Ja. Das tät man, glaube ich, am schnellsten fehlen.
Und genau damit sind wir auch wieder in der Situation jetzt. Ja? Bei uns in der Gemeinde sind alle aus Charkiw und alle aus der Nachbarschaft. Wo würdest du hingehen, wenn du wohin gehst? Würdest du dorthin gehen, wo deine Sprache
genau.
ist, oder?
Genau, wo einer ein bisschen so redet wie ich. Ja. Und wenn er dann von Mainz ist, ne, wo ganz anders geredet wird, aber du kennst da, ey, redest du fast ein bisschen wie daheim.
So sieht's aus. Jetzt kommen wir zum Positiveren, genau. Also, du machst jetzt die Augen zu, du stellst dir vor, es ist Sonntagabend und du hast die Wahl gewonnen und es ist vorbei. Was ist das Erste, was du machst nächste Woche?
Ich habe schon so viele Termine nächste Woche. Die mein Kalender ist einfach vollgelaufen.
Termine zählen nicht. Was für dich und für deine Familie? Was machst du als Erstes?
Für meine Familie?
Mit dem Herz, ja.
Mit dem Herz? Montagmittag Schwimmkurs mit meinem kleinen Sohn. Montagnachmittag, ja.
Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei Frage 4, oder was? Genau.
War die Antwort zu kurz?
Nee, oder? Das war super, alles gut. Aber ich habe auch noch ein paar Fragen, ich kann noch
improvisieren. Ja, gerne.
Du hast ja schon vom Schwimmkurs gesprochen, genau. Gibt es eine schöne Anekdote mit deinen Kindern aus dieser eigentlich traurigen Corona-Zeit, die du mit uns teilen würdest?
Eine schöne Anekdote, ich denke, dass ich sie erzählen darf, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Wir saßen beim Frühstück und mein kleiner Sohn, der ist 2,5 Jahre alt, Valentin, sitzt bei seiner Mama auf dem Schoß und die hat gerade Zeitung gelesen, Nachrichten über den Krieg und frucht mich dreimal hintereinander etwas in die Richtung, wie werden das noch und was, das ist alles so furchtbar. Ne? Und ich habe in meinem typischen Verdrängungsmechanismus jedes Mal keine gescheite Antwort gegeben. Ja? Und dann sagt sie, mit wem soll ich denn eigentlich so drüber reden, wenn nicht mit dir? Und mein Sohn Valentin mit 2,5 Jahren sagt, mit dem Martin Brandl. Frag mich nicht, warum.
Ich wollte gerade, also da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Das zählt aber nicht als Extra-Frage.
Frag mich nicht, warum. Ja? Der sitzt cool da und sagt, mit dem Martin Brandl. Ja,
ja. Okay.
Aber es zeigt, dass natürlich bei uns genau dieselbe frohen Gefühle genau. auf den Tisch ja. kommen, wie woanders auch. Und mein, das muss ich leider sagen, meine Lösung ist dann manchmal, die Frohe nicht an mich dran zu lassen. Oder jeder so seine Art, damit umzugehen. Ne? Ich habe beruflich mit dem Thema zu tun, versucht, da alles zu machen, dass wir gut organisiert sind und den Leuten zu helfen, ne? ja. aber auch angemessen damit umgehen, was so die gesellschaftliche Situation angeht, auch die Helfer nicht zu überfordern, wir haben schon drüber geredet, ne? auch so, euch jetzt, die ihr da was macht, ihr müsst gucken, dass ihr nicht vereinnahmt werdet, auch von der falschen Leid und so weiter. Ne? Und dann, dann bin ich so ein bisschen als am Verdrängen, ne? Und gebe keine gescheite Antwort. Und der junge Mann hat da dann ganz, finde ich, pfiffige Kommentar abgegeben.
Ja. Aber wenn er so bei deinen Kommentaren bleibt, da haben wir schon die nächste Generation Karnevalisten aber auch gleich da.
Es ist zu befürchten, ja.
Ja, na, das ist ja nicht so schlimm, das zu befürchten, genau. Ja, dann jetzt noch eine ganz schwierige Frage am Ende, genau, als letzte. Ich habe mit meiner Frau vorhin geredet, dass ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen darf, genau. Und da kam sie auf die Idee, und zwar: Welche Hausarbeit magst du am meisten und welche magst du am wenigsten?
Also Staubsauger durch.
Ja, gern oder ungern?
Nein, das mache ich. Am liebsten durch die Spülmaschine einräumen, weil ich finde, das braucht die männliche Fähigkeit, Tetris zu spielen. Finde ich, also Spülmaschine, das mache ich am allerliebsten. Das würde ich jetzt gerade als Hauserbit bezeichnen.
Das macht also, ja Spaß, oder was?
Das macht man, ja. Das gehört so irgendwie dazu, ja.
Ja.
Also Staubsauger mache ich, jetzt nicht gern, aber mache ich. Und was ich gar nicht mache und nicht kann, und spügeln.
Bügeln?
Ja.
Ja, das mache ich auch immer sonntags morgens um 9:30, wenn ich merke, dass ich noch ein weißes Hemd brauche für den Gottesdienst. Ja.
Nee, das ist tatsächlich, ja, das ist nicht so bei dem Thema bin ich raus. Ja.
Okay. Dann, wie würdest du dir einen schönen Abschluss dieses Gesprächs vorstellen? Ein Schlusswort.
Ich habe noch einen Schluss vorbereitet.
Ah, du hast noch
ich habe noch, ich hab okay. noch einen Schluss vorbereitet.
Ja.
Was ich auf jeden Fall loswerden muss, ist ein großes Dankeschön an dich, dass du das hier mitgemacht hast, ne, zum zweiten Mal. Es ist jo, auch wenn wir das nicht so dick rausstellen, es ist jo entstanden, die Podcast-Geschichte im Zusammenhang mit der Verbandsbürgermeisterwahl.
Und, die
ÖSV Strom ist, genau. Und trotzdem hast du das mitgemacht. Also dafür herzliches Dankeschön. Und ich habe mir aufgeschrieben, ne, als nächster Satz, also hier bei mir auf dem Zettel steht, Jan fragt mich, und dann steht unten drunter, wie kriegen wir jetzt nochmal die Kurve? Ne? Am Sonntag finden die Wahlen statt. Achtung, nicht abschalten. Ich bin ganz schnell fertig. Ich wollte nur mal kurz daran erinnern, dass ich einen Auftrag brauche. Mhm. Ja, und wenn ich den kriege, dann geht es weiter mit Matthias Schad trifft. Ja, das wollte ich heute Abend erzählen. Also das haben wir uns überlegt, dass wir dieses tolle Format, diesen Podcast fortführen. Allerdings nicht wöchentlich, weil das geht tatsächlich nicht. Ne? Es ist tatsächlich auch ein bisschen Arbeit, auch wenn es nicht so aussieht. Die Gespräche waren tatsächlich vorbereitet. Und deshalb machen wir es einmal pro Monat. Das ist der Plan. Und ich freue mich wirklich darauf, wenn die Zuhörer dabei bleiben, bei der Stange bleiben. Ich hätte da noch eine Bitte an die geneigten Hörer des Podcasts. Und zwar zwei Aufgaben an euch, liebe treue Hörerinnen und Hörer. Ich wüsste gerne, wen soll ich denn treffen? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Vorschläge zukommen lasst, mit wem ich mich unterhalten soll. Ihr erreicht mich immer unter post@matthiasschad.de. Und das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, was wollt ihr denn wissen? Eure Fragen und Anregungen an mich oder an die Kommunalpolitik, die sind mir wirklich ganz ernst. Ich habe in dem Wahlkampf unzählige Veranstaltungen zum Thema unter dem Motto fragt deinen Bürgermeister gemacht und ich habe es auch ernst gemeint. Ne? Wer fragt, der kriegt eine Antwort. Das ist so im Prinzip bei mir, solange die Frage halbwegs okay ist und halbwegs anständig ist. Zum Beispiel könnte man mich fragen, warum machst du überhaupt Wahlkampf? Ja, warum machst du einen Aufwand, wenn du allein Kandidat bist? Muss das sein? Musst du dein Programmheft drucken lassen? Ich habe 3 anonyme Programmhefte mit Edding kommentiert in meinem Briefkasten gefunden. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn die 3 Leute den einfach mir eine Mail geschickt hätten, ja, oder mich auf der Straße gefragt hätten. Es waren wahrscheinlich Lähmerscher. Sagen mal, muss das sein. Ne? Sehr schade, dass das dann anonym sein muss. Ich gebe aber jetzt einfach mal hier die Antwort, würde ich sagen, Jan. Ne?
Mach ruhig, leg los, ich höre zu.
Geht auch nicht lang, ist ganz einfach. Ich will, dass die Leute wählen gehen. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger, die haben es einfach verdient zu wissen, was der Bürgermeister machen will. Ja? Also ja. Das ist nämlich kein Larifari, zumindest empfinde ich das nicht so. Es ist ein ernsthafter Job, für den es viel Geld gibt, viel Steuergeld gibt. Und deshalb muss man, glaube ich, auch vor die Bürger gehen und sagen, das habe ich vor. Ja, und das sind die Gebiete, die mir wichtig sind. Und dann kommt nämlich die Auseinandersetzung, die auch gut wäre, ne? Dass dann Leute sagen, da fehlt mir aber doch was. Oder warum setzt du den Schwerpunkt? Ne?
Ja, klar. Genau,
und schon ist man in der Auseinandersetzung gut, ja. Und das ist für mich auch sehr wichtig. Also deshalb, ich freue mich immer über echte Rückmeldungen und deshalb mussten wir auch ein bisschen Ressourcen einsetzen in diesem Wahlkampf und ich hoffe halt, dass der eine oder andere dann doch noch wählen geht. Und dann haben wir uns auch viele Sachen gespart, keine Einzelplakate, keinen zweiten Programmflyer und wir haben viel online gemacht und das hat der Christian Liebel gemacht, der ganz still zuhört. Es gibt keinen besseren Webmaster auf der Welt wie Christian Liebel. Ja, der macht das aber gar nicht beruflich. Beruflich programmiert er irgendwelche Apps für Microsoft vermutlich, ne? Und guckt, dass die uns überwachen an allen Stellen.
Möchtest du dir jetzt noch was dazu sagen, oder? Ah, du hast gar kein Mikro.
Nee, ich wollte aber an der Stelle ihm eben auch herzlich danken. Also, Matthias Schad trifft, geht weiter. Die nächste Ausgabe soll es geben. Das muss man jetzt sagen, Jan. Ne? Wenn ich jetzt kein Datum sage, dann haben wir keinen Grund, das zu machen. Ne?
Das kenne ich
deshalb
auch.
Deshalb sage ich jetzt, die nächste Ausgabe gibt es am Freitag, den 29. April. Und wen ich dann treffe, das weiß ich selbst noch nicht so richtig.
Aber er sollte am 29. April Zeit haben. Ah nee, kann man vorher schon aufnehmen.
Wir können ja vorproduzieren, genau, okay, ja, haben wir ja öfters gemacht. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wer es aufnimmt und schon gar nicht womit, weil die Verbandsgemeinde Rülsheim, die hat noch kein Podcast-Mikro. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Jedenfalls, falls ich gewählt werde, würde ich das in meiner nächsten Amtszeit fortführen. Und ich danke jetzt fürs Zuhören, den treuen Abonnenten dieses Podcast. Es hat mir Spaß gemacht. Es war toll, dass ihr euch immer wieder eingeschaltet habt. Im Schnitt so 1400 Zuhörerinnen und Zuhörer waren dabei. Immer fast bis zum Ende. Das hat uns total überrascht und macht uns auch stolz und dankbar, dass wir da einen Nerv getroffen haben.
Dann habe ich doch noch eine Frage.
Ja, bitte.
Wie viel Wein hast du denn dann verteilt nach unserem ersten Podcast? Es hieß doch, jeder, der bis zum Ende hört, kriegt eine Flasche Wein.
Ja, er musste sich ja outen. Ne? Ah. Und da haben sich 12 Leute bei mir gemeldet. Ach. Und die haben auch eine Flasche gekriegt, ja.
Der war auch echt gut, also ich hätte mir auch mehr melden können hier, ja.
Ein bisschen was hätten wir noch gehabt.
Okay.
In der Tat. Ja, vielen Dank an die Gesprächspartner. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und es zeigt, sich zuzuhören, zu Wort kommen lassen, sich gegenseitig ernst nehmen mit dem, was uns ausmacht, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Das kann uns stark machen und auch groß. Ja? Und ich glaube, das ist dann auch eine Antwort auf die aktuelle Situation. Das wäre jetzt mein Schlusswort gewesen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Matthias.
Alles Gute euch allen. Super. Bis hoffentlich Ende April. Tschüss.
Tschüss.